Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Miriam C.
Schön, dass Sie heute dabei sind. Wir sprechen hier gleich über ein Buch. Ja, da möchte ich Sie an dieser Stelle vorwarnen. Da sind mir beim Lesen ein paar Mal die Tränen in die Augen gestiegen. Zum Beispiel, als der Großvater sagt, er wäre gern anstelle seines Enkels gewesen. Anstelle seines Enkels, der noch ungeboren im Bauch seiner Mutter gestorben ist. Wenige Wochen vor seinem errechneten Geburtstermin. Der Vater dieses totgeborenen Kindes, der Vater von Gustav Tian Ming, hat ein Buch geschrieben über seinen Sohn, über seine Trauer. Und mit diesem Buch ist Yannick Hanbiau-Federer gleich bei uns zu Gast. Was hier passiert ist, das will man eigentlich nur im Superlativ beschreiben. Es ist das Schlimmste, was Eltern passieren kann. Es ist auch das Schwerste, worüber sich schreiben lässt. So formuliert man das meistens, wenn das eigene Kind stirbt. In diesem Fall noch vor der Geburt im letzten Drittel der Schwangerschaft. Yannick Hanbiau-Federer, der hat genau das erlebt und er hat darüber geschrieben. Herzlich willkommen, Herr Federer.
Hallo.
Ihr Sohn Gustav Tian Ming, der stirbt, als sich die Plazenta seiner Mutter vorzeitig von der Gebärmutterwand ablöst und das Kind deshalb nicht mehr mit Sauerstoff versorgen kann. Das ist eine äußerst seltene Komplikation, eine riesige Ungerechtigkeit des Lebens. Und wenn ich das so beschreibe, dann sind das wahre Sätze über ihr neues Buch. Für immer sehe ich dich wieder, heißt das. Es sind aber auch wahre Sätze über ihr Leben. Und man sagt das immer so ein bisschen als Floskel. Ja, Leben und Schreiben kann man ohnehin nicht trennen. Aber es kommt mir so vor, bei diesem, ihrem Buch, stimmt das nochmal auf eine ganz besondere Weise, oder?
Ja, also ich muss sagen, dass für mich das Schreiben immer eine Form gewesen ist, ich weiß nicht, zu verstehen, klarzukommen, mir selbst Dinge begreifbar zu machen. Und anfangs hat es mich selbst erschreckt, wie schnell ich da schreiben wollte, wie schnell ich mir da erzählen wollte, was da passiert. Aber irgendwann habe ich verstanden, das war einfach eine Form von Schutz, die ich gesucht habe. Also das war schon im Krankenhaus, ich erzähle das auch im Buch, dass mein Kopf plötzlich mitgesprochen hat und wirklich die kleinsten Vorgänge mir geschildert hat. Und ich habe einfach, glaube ich, einerseits versucht, Distanz herzustellen. Also indem ich etwas erzähle, muss es ja erstmal ein bisschen von mir wegrücken. Und auf der anderen Seite war es einfach ein Versuch, überhaupt zu verstehen, was da vor sich geht.
Sie beginnen Ihr Buch dann ja mit dieser Katastrophe, mit dem Tod Ihres Sohnes. Es gibt dann sofort, auch für Ihre Partnerin, lebensgefährliche Operationen. Und Sie beschreiben diese Notsituation im Krankenhaus, großer Zeitdruck. Und Sie beschreiben das wirklich erstmal. Ich will fast sagen, von außen ist nämlich so, dass es mir aufgefallen, so Gefühle, also Ihre Angst zum Beispiel um die Partnerin, Ihre Trauer, das kommt erst später im Text. War das so eine bewusste Entscheidung, erstmal zu beschreiben, was da abgelaufen ist?
Das kann ich retrospektiv ganz schwer aufschlüsseln für mich. Ich weiß nur, dass, wenn ich mir jetzt den Schreibprozess nochmal vor Augen rufe, sich das alles sehr, fast schon instinktiv oder aus einem unmittelbaren Impuls heraus erklärt. Ich wollte unbedingt aufschreiben, was da passiert ist, wie gesagt, um es zu verstehen. Und dann wollte ich auch erstmal sortieren und ordnen, wie ist das eigentlich alles vonstatten gegangen. Einfach weil das so viel in so kurzer Zeit und so umstürzend war. Und ich glaube, auf eine Weise habe ich damit auch eine Ausweichbewegung gemacht, weil für all diese Dinge und für die Gefühle und für den Schmerz und die Trauer, die damit verbunden sind, ist es so schwierig, Worte zu finden, dass ich irgendwie gedacht habe, dann beschreibe ich einfach erstmal das, was diese Gefühle, diesen Schmerz hervorruft. Und ich glaube, dann kann ich die Lesenden auch hineinholen und mitfühlen lassen. Weil wenn ich ihnen einfach nur sage, es war ein unglaublicher Schmerz, der uns zerrissen hat, dann können sie das lesen und glauben oder nicht glauben. Aber wenn sie einfach mit uns sozusagen durch dieses Geschehen hindurchgehen, da springt die Empathiemaschine Literatur dann doch an. Zumindest hoffe ich auf diese Empathiemaschine.
Mir ging das so, was bei mir sofort diese Empathiemaschine hat anspringen lassen oder was mich sofort in den Text so reingezogen hat, war, wie Sie dann diesen Trauerprozess beschreiben und für mich auch wirklich sehr eindrücklich. Sie beschreiben dann auch, dass Sie im Krankenhaus noch ein paar Tage, noch mehrere Male Ihren verstorbenen Sohn im Arm halten dürfen, sich von diesem Körper auch so allmählich verabschieden. Sie werden auch nochmal fotografiert mit ihrem Kind als Eltern. Und obwohl das auch für das Krankenhauspersonal eine Ausnahmesituation ist, ich finde, das wird auch deutlich, gibt es so bestimmte Rituale, fast so eine Abfolge von Handlungsschritten, die ihnen angeboten wird. Und das fand ich, also beim Lesen fast schon, kam mir das tröstlich vor, dass es eine Art von Protokoll gibt, das hier befolgt werden kann. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, das ist eine der Erkenntnisse, wie man mit solchen ja, furchtbaren Einschnitten umgehen kann und warum es sowas wie Liturgien oder warum es sowas wie Prozesse, Protokolle dafür eben gibt. Die Menschen in der Klinik, die uns da begleitet haben, die haben sehr genau gewusst, was sie da machen. Also die haben ja uns anfangs zum Beispiel gar keine Zeit gelassen, sondern sofort unseren Sohn auf meiner Freundin auf die Brust gegeben, mir in den Arm gegeben, sodass da gar nicht erst irgendwie eine Angst entstehen konnte, ihn aus seinem Körbchen, in dem er uns gebracht worden ist, zu heben. Die haben sofort dafür gesorgt, dass wir ihn als unseren Sohn betrauern können und dass wir seinen Körper halten können, anfassen können. Und ich glaube, hätten sie das nicht gemacht, hätten wir erstmal, ja, wären einfach nur da gestanden, fassungslos und hätten ihn angestarrt. Und so war einfach sofort diese Barriere gebrochen, was ganz wichtig war. Und auch später eben die Seelsorgerin, die zu uns gekommen ist. Ja, die Hebammen, die Pflegerinnen und Pfleger, die uns wahnsinnig souverän begleitet haben, denen waren wir unglaublich dankbar, weil wir ja erstmal überhaupt nicht wussten, wie das geht, wie man das schaffen kann. Und das waren zwar erstmal nur so die ersten Tage, aber die haben in einer sehr fragilen Zeit ganz viel zusammengehalten und unseren Trauerprozess sozusagen ja in die richtige Richtung gelenkt.
Ja, und gerade auch so Personen oder Berufe, die es auch total selten beschrieben gibt in der Literatur. Das habe ich beim Lesen gedacht. Sie haben jetzt schon gesagt, dieses Schreiben war für Sie auch eine Art Sortieren, eine gewisse Distanz natürlich herstellen. Im Text sagen Sie, es war auch ein Halt, den das Schreiben Ihnen gegeben hat. Es musste aber, und dann heißt es weiter im Text, es muss schön sein, weil es wie Grabpflege ist. Auch ein enormer Anspruch, also stelle ich mir das vor, der auf diesem Buch lastete für Sie.
Ja, diese fast schon überbordende Arbeit an den Sätzen, an den Silben, am Rhythmus, das war alles wie ein Ersatz, sag ich mal. Also man muss sich das ja so vorstellen, wenn man ein Kind bekommt, darf und muss man ja unglaublich viel für dieses Kind tun. Aber wenn dieses Kind tot zur Welt kommt, kann man nur noch ganz wenig tun. Und dieses Schreiben über ihn, für ihn und dieses Erzählen von ihm war dann eben wie etwas, was ich noch tun konnte. Und deswegen ja bis zur Erschöpfung gemacht habe. Und ich wollte, dass die Sprache, mit der ich an ihn erinnere, am nächsten dem kommt, was ich da zu tun vermag. Also ich wollte da einfach alles für ihn geben.
Sie werden, Janik Hanbjau-Federer, wenn Sie dieses Buch erzählen, nicht nur für mich als Leserin zu einem Vermittler von dieser Verlusterfahrung, von Ihrer Trauer, sondern ich finde, so wie Sie die Ereignisse schildern, sind Sie eigentlich auch schon währenddessen, also im Text, immer wieder ein Übersetzer, ein sprachlicher Vermittler. Also es fängt dann damit an, dass Sie noch im Krankenhaus ihre Familien informieren müssen, ihre Freunde. Es gibt dann auf der einen Seite Charlottes deutsche Familie, die Sie informieren. Und es gibt dann aber auch verschiedene Familienmitglieder von Ihnen, unter anderem zum Beispiel Ihr Vater, der in Indonesien lebt. Und bei dieser Vermittlung müssen Sie auch, war mein Eindruck, die ganze Zeit als Instanz zum Beispiel zwischen europäischen und asiatischen Trauer Ritualen vermitteln, hin und her übersetzen. Wie haben Sie diese Übersetzungsleistung erlebt?
Also für mich war das unglaublich schön später, als ich nach der Beerdigung Fotos zugeschickt bekommen habe, eben von der Beerdigung einerseits, aber andererseits eben auch von meiner Familie, die in Australien und in Indonesien getrauert hat. Als ich all diese Fotos gesammelt habe und dann in mein Fotoarchivierungsprogramm, ich weiß nicht, wie das heißt, da eben reingeladen habe und dieses Programm sämtliche Fotos ganz stur nach Zeitstempel sortiert hat. Und mir war das noch nicht klar, aber es haben sich halt alle an der Uhrzeit der Beerdigung orientiert. Das heißt, während wir da am Grab standen in Köln, haben in Indonesien meine Familie eine kleine Zeremonie im Hof abgehalten. In Australien hat meine Familie im Garten gebetet. Und ich habe plötzlich die Gleichzeitigkeit davon gesehen. Und es war unglaublich schön zu merken, wie nah wir uns alle dort waren und eigentlich immer auch sind, trotz dieser Distanzen. Und all diese ja verschiedenen Rituale waren, ja, wie soll ich sagen, ich hab plötzlich ein sehr großes metaphysisches Bedürfnis gehabt und habe all diese Trauertraditionen, sage ich mal, oder Liturgien oder wie auch immer, als so hilfreich empfunden. Und gerade auch in ihrer Verschiedenheit, dass sie uns eine große Stütze gewesen sind und wir dann auch eben auch froh waren, dass wir irgendwann auch, naja, so kleine Himmelswächter aus Bali und Räucherstäbchen und andere Dinge mehr ans Grab mit integrieren konnten, sodass das eben der Grabschmuck letztlich eben auch ein Spiegel seiner Herkünfte, seiner Familie geworden ist.
Man will das natürlich irgendwie von einem Schriftsteller hören, der über Tod schreibt, über Trauer, dass ihm das Schreiben geholfen hat, dass das Lesen, dass die Literatur irgendwie geholfen hat. Können Sie an sowas noch glauben, an den Trost von Literatur?
Ja, unbedingt. ich habe da ein ganz seltsam naives Vertrauen und ja, nicht nur auf die Literatur und auf die Texte, sondern auch auf lesende Menschen. Und wenn ich nicht weiter weiß, gehe ich ans Bücherregal und ich hoffe einfach und habe auch schon erste Rückmeldungen von Betroffenen, dass ihnen dieses Buch eine Stütze sein kann. Und wir hätten uns auch sehr so ein Buch gewünscht, in dem wir ja, uns wiederfinden und auch vielleicht auch Impulse bekommen, wie wir weitermachen können. Und ich glaube aber auch, dass dieses Buch nicht nur für Menschen ist, die irgendwie einen sehr ähnlichen Verlust erleben mussten, sondern dass auch Menschen mit anderen Verlusten sich dort wiederfinden können. Und ich bin ein Mensch gewesen, der unglaublich schlecht mit Menschen umgehen konnte, die getrauert haben, weil ich einfach immer dachte, oh Gott, wenn ich jetzt was Falsches sage, dann fangen die an zu weinen und dann bin ich schuld und war immer unglaublich vorsichtig und habe am besten nichts gesagt. Und ich habe, seitdem wir da selbst durchgehen mussten, so viel darüber gelernt und auch gemerkt, wie falsch es eigentlich ist, dass Trauer als Thema, aber auch trauernde Menschen so wenig in der Öffentlichkeit vorkommen und dass wir so wenig Umgang damit haben, so wenig Wissen, so wenig Praxis. Und gerade wenn ich mir anschaue, wie die Menschen in der Klinik, wie souverän die das gemacht haben und wie genau sie gewusst haben, was sie da tun und wie sehr das geholfen hat und wie wenig das aber außerhalb der Klinik der Fall war, würde ich einfach denken, dieses Buch könnte auch in der Hinsicht vielleicht ein Impuls sein, sich stärker mit Trauer, mit Tod, mit Verlust auseinanderzusetzen und uns klar zu werden, dass das die ganze Zeit passiert, nur in der Regel ja, findet das im Verborgenen statt, weil ich glaube, es gibt eine bestimmte Grundhaltung, dass Trauer etwas ist, was man privat mit sich auszutragen hat und dann soll man wieder hervorkriechen, wenn man halbwegs intakt ist. Und ich glaube aber, dass das den Trauernden nicht unbedingt immer gut tut. Einige wollen sich sicherlich zurückziehen und sollen das unbedingt machen und ihren Raum haben, aber manche wollen auch einfach das zeigen können und ja, sich nicht verstecken müssen. Und denen würde es dann natürlich auch helfen, wenn andere Menschen wissen, wie man dann damit umgeht.
Jannik Hanbeau-Federer sagt das im Deutschland von Kultur. Ich danke Ihnen sehr, Herr Federer, für das Gespräch.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Und das Buch, über das wir gesprochen haben, heißt Für immer sehe ich dich wieder. Es erschien im Surkamp Verlag, 184 Seiten, 20 Euro. Vor einem Jahr ist das literarische Lebensbuch von Shirin Zareh erschienen. Die Künstlerin, die ist in Teheran aufgewachsen, hat im Iran und in Deutschland gelebt und sie erzählt in 7 Knöpfe genau von diesem dazwischen, zwischen 2 Herkunftsländern. Jetzt kann man den Roman nicht nur lesen, sondern auch hören. Tatsächlich als Reise durch Kulturen und durch Klangwelten, denn auf ihrem Hörbuch, da liest Shirin Zareh nicht nur, sie singt auch persische Lieder. Hören Sie mal hier im Beitrag von Elke Schlinsuk.
دزدیده چون جان می‌روی.
Seit über 25 Jahren ist Shirin Zareh als Sängerin und als Erzählerin unterwegs. Mit persischen Geschichten und Märchen, die sie in ihrer Version nacherzählt. In ihrem literarischen Debüt erzählt die deutsch-iranische Künstlerin nun ihre eigenen Geschichten. Die tiefen Wurzeln der persischen Sprache scheinen in jedem ihrer deutschen Worte mitzuschwingen.
Ans Licht gehobene Perlen, die in ihrer puren Bedeutung schimmerten.
Shirin Zareh ist eine Geschichtenerzählerin. Auch ihre Anekdoten gleichen Perlen in einer Lebenskette ihrer Familiengeschichte, die schimmern und funkeln, wenn sie sie in die Hand nimmt und beschreibt. Angefangen von der Geschichte ihrer Geburt, als ihre hochschwangere deutsche Mutter mit ihrem iranischen Vater gerade noch rechtzeitig die Entbindungsklinik in Teheran erreicht. Und Anfang der 1950er Jahre mit ihrer modernen Hechelatmung die iranische Hebamme vollends verwirrt.
Zur dicken Perle meiner Geburtsgeschichte gehörte in den Erzählungen meiner Mutter immer dazu, dass ich ihr gereicht wurde, vermummt von Kopf bis Fuß wie eine Mumie, was Brauch war im damaligen Iran. Sie begann unverzüglich mit dem Auswickeln, weil sie sich vergewissern wollte, ob ich wohlgebildet zur Welt gekommen sei, und wurde dafür von der Oberschwester gerügt, mit dem Hinweis, dass in ihrem Krankenhaus nur normale Kinder das Licht der Welt erblickten.
Mit Humor, der das Leben nicht allzu ernst zu nehmen scheint, vielmehr damit rechnet, es könne immer auch alles anders sein, erzählt Shirin Zareh vom Leben im Iran und Deutschland, vom Pendeln zwischen den beiden Ländern. Ihre Kinderjahre im westlich orientierten modernen Teheran der 1960er Jahre, ihrem Studium der Philosophie und Theaterwissenschaften in Deutschland, wie sie später durch eine lang anhaltende Briefliebe wieder zurück in den Iran heiratet, bevor sie sich schließlich für Berlin als Lebensort entscheidet und hier als Gesangspädagogin arbeitet. In diesem zwischen den Welten sein, so scheint es beim Hören, hat sie ihre eigene Identität als Frau, als Schauspielerin und Sängerin gewonnen. Ihre zuweilen skurrile, oft auch märchenhaft anmutende Erzählung unterbricht Shirin Zareh immer wieder mit persischen Liedern. Eine Reise zwischen Klangwelten und Kulturen, die sich verdichten zu Knoten oder zu Knöpfen werden. In ihrer titelgebenden Geschichte Sieben Knöpfe beschreibt sie das Wiedersehen ihrer Eltern im zweiten Jahr nach der Islamischen Revolution 1979. Mit Herzklopfen steht die Tochter am Berliner Flughafen, entdeckt ihre Eltern Hand in Hand mit verschwörerischer Miene, obwohl sie zuvor schlimmsten Schikanen der Teheraner Zollbeamten erdulden mussten.
Sieben Knöpfe hatte das Kleid, das nie jemanden kleidete. Denn sein einziger Existenzzweck war es, in jedem seiner sieben Knöpfe einen der Diamanten zu bergen, in die meine Eltern ihr Geld eingetauscht hatten.
Shirin Zarehs Hörbuch Sieben Knöpfe ist ein pickepackevoller Geschichtenkoffer poetisch verdichteter Lebensstoff, der zugleich tiefe Einblicke in Leben und Erschütterungen, Kriege und Revolutionen fast über ein ganzes Jahrhundert gibt. Von Europa bis in den Nahen Osten.
Sieben Knöpfe, das Hörbuch, gelesen von der Autorin selbst, von Shirin Zareh, gibt es im Verlag Palm Art Press und es hat eine Laufzeit von 11 Stunden.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Der Schweizer Autor Joachim B. Schmidt, der ist vor fast 20 Jahren nach Island ausgewandert. Mittlerweile führt er da sogar Touristen über die Insel. Und klar, bei einem Schriftsteller, da wirken sich Landschaft und Leute irgendwann auch auf seine Bücher aus. Schmidt schreibt zum Beispiel ungewöhnliche Island-Krimis um den skurrilen Ermittler Karlmann. Und in seinem neuen Buch, da geht es um einen legendären isländischen Fährmann. Genauer kann uns das Katharina Teutsch erklären. Sie ist zu mir ins Studio gekommen. Guten Tag, Frau Teutsch.
Guten Morgen.
Osman heißt der neue Roman von Joachim B. Schmidt. Wer ist denn dieser Titelheld?
Ja, also ich habe da erstmal in die ganz falsche geografische Richtung gedacht. Osman leitet sich aus dem isländischen Wort Os ab. Ich habe irgendwie eher an Osmanisches Reich gedacht. Also Os im Isländischen, das heißt Flussmündung. Osman, das ist der Mann an der Flussmündung. Und um den geht es, wie Sie schon gesagt haben, in diesem, ich glaube, 7. Roman von Joachim B. Schmidt, um einen um die Jahrhundertwende in Nordisland lebenden Fährmann, mit dem alle zu tun bekamen, die in dem gigantischen Skagafjord entweder Beziehungen pflegen oder eben Handel treiben wollten, also auch die Dänen zum Beispiel. Island gehörte damals ja noch dem dänischen König. Der Fjord war ungefähr 45 Kilometer breit, also wie ein Meer eigentlich. Und das muss man sich vorstellen, es gab keine Brücke damals. Man musste sich immer vom Fährmann über das Wasser rudern lassen, manchmal im Sturm, manchmal durch Eisschollen hindurch. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass da sehr viele Geschichten erzählt und erlebt wurden auf diesen Fahrten. Und davon handelt dieses Buch.
Also den Fährmann, den gab es einerseits wirklich und jetzt hier auch im Buch wahrscheinlich so ein bisschen ausgeschmückt. Wofür ist denn dieser Fährmann erstmal noch bekannt in Island?
Ja, so Osman, der hat wirklich gelebt in der Stadt Sauðárkrókur. Ich hoffe, dass ich das jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen habe. Steht sogar eine riesige Bronzestatue am Strand und erinnert an diesen, man kann schon fast sagen, Nationalheiligen des hohen Nordens. Er steht nämlich einerseits für die gute alte Zeit der Robben und der Walfänger, die aber auch oft eine gute schlechte Zeit war mit schlimmen Hungersnöten und Isolation. Und er steht andererseits, also dieser Fährmann steht andererseits für christliche Tugenden, Menschenliebe, Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft. All das hatte Osman, der mit bürgerlichem Namen übrigens Jon Magnusson hieß, wohl im Überfluss. Er kam selbst aus einem Elternhaus, in dem Gäste heilig waren und zum Teil besser behandelt wurden als Familienmitglieder. Einmal wird die Anekdote aus Osmans Leben erzählt, er sei als Kind ohne Schuhe nach Hause gekommen. Seine Mutter hat ihn dann gefragt, was hast du mit deinen Schuhen gemacht? Wo sind deine Schuhe? Und dann hat er geantwortet, ein anderes Kind hätte sie nötiger gehabt als er selbst.
Das sind dann so Geschichten, die dieser Fährmann erlebte im Buch.
Also so ein Fährmann, der wird zwangsläufig Zeuge vieler menschlicher Schicksale. Zum Beispiel gab es aufgrund krasser Hungersnöte um 1900 eine große Auswanderungswelle in Island. Die Leute, die sind reihenweise nach Amerika oder nach Kanada ausgewandert. Von diesen Auswanderern und ihren Familien und eben der Situation dieser Familien, die oft bitterarm waren, erzählt der Roman. Oder von geliebten Menschen, die an Infektionskrankheiten sterben, wie das damals eben oft noch normal war. Darunter sind auch mehrere von Osmans Kindern, die früh verstorben sind, im Kindesalter verstorben sind. Oder wir lesen von leichtsinnigen Trinkbrüdern, die im Übermut den Os allein furten wollten und dann kläglich ertrinken. Das ist unter anderem Osmans bestem Freund passiert. Also früher wurde viel und dumm gestorben, heißt es mal.
Okay, und das sind da alles so einzelne Geschichten, die dann aneinandergereiht sind? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es eine durchgehende Handlung im Roman? Wie ist das aufgebaut? Wie ist das geschrieben?
Also das Buch besteht aus vielen unchronologischen Kapiteln, die jeweils mit einer Jahreszahl überschrieben sind, also zum Beispiel 1904, und denen eine Art Wetterbericht vorangestellt ist, also so eine Art Zwischenüberschrift. Das heißt, da heißt es dann, langer kalter Winter, viele Tiere gestorben oder gute Ernte, schlechte Ernte oder das Eis zieht sich früh oder spät zurück. Und da merkt man schnell, dass dieses Buch, also das Erzählen in diesem Buch, dem Rhythmus der Natur unterworfen ist. Das, was passiert oder eben nicht passiert in diesem Roman, hat immer damit zu tun, wie das Wetter gerade ist. Und weil das Naturgeschehen so eine Art ewige Wiederkehr des Immergleichen ist, hat das Ganze was von einem Mythos.
Aber Fabelwesen, Feen, sowas gibt's nicht.
Fabelwesen so direkt nicht, aber der Strand, an dem der Fährmann seiner Tätigkeit nachgeht, der heißt nicht umsonst Fabelstrand. Denn hier gehen alle Geschichten durch, die geschehen oder die man sich eben auch nur erzählt oder fantasiert. Der Fährmann, der ist so eine Art Relais für das menschliche Leben da eben in dieser hohen Isolation. Und weil Sie nach den Fabelwesen gefragt haben, der Erzähler dieses Buchs, da weiß man bis zum Schluss nicht, wer das eigentlich ist, vielleicht ein Geist.
Und was kann uns jetzt Frau Teutsch, so eine alte Geschichte von diesem isländischen Fährmann, Seebären, was sagt uns die heute noch?
Also zum einen ist es wirklich wahnsinnig schön geschrieben, also sprachlich einfach unglaublich elegant und kräftig. Und wie gesagt, es geht um ein Erzählen mit der Natur, mit dem Rhythmus der Natur, mit ihren Härten und mit ihren Schönheiten. Das hat was ganz Meditatives, aber eben ohne kitschig dabei zu sein. Und was mich sehr beeindruckt hat, es ist ein Roman über das Dableiben. Also der Fährmann, der bringt 40 Jahre lang Leute von A nach B. Auch Leute, die dann ausgewandert sind, die gestorben sind, die sich irgendwie deplatziert haben. Aber er selbst, er bleibt immer am gleichen Ort, immer in seinem Fjord oder wie es mal heißt, auf seiner Bühne, auf der dann die Tragödien und auch die Komödien der vielen Passanten und auch seine eigenen Tragödien und Komödien aufgeführt werden.
Und der Fährmann steht über allem als Regisseur und Geschichtenerzähler. Osman von Joachim B. Schmidt ist erschienen im Diogenes Verlag. 288 Seiten, kosten 25 Euro. Vielen Dank für die Buchkritik an Katharina Teutsch. Buchhändlerinnen und Buchhändler, die haben ja bekanntlich die besten Buchtipps, sind einfach am nächsten dran an den großen und an den kleinen Menschen, die das Lesen begeistert. Deshalb holen auch wir uns regelmäßig Buchtipps aus verschiedenen Buchhandlungen in ganz Deutschland. Heute von Maximilian Meyer aus der Buchhandlung Krumulus in Berlin. Diese Buchhandlung ist spezialisiert auf Kinder- und Jugendliteratur. Und Berliner Buchhändler, die haben ja immer den Vorteil, die können zu mir ins Studio kommen. Und das freut mich ganz besonders. Herzlich willkommen, Herr Meyer.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Wie wetterfühlig ist denn das eigentlich das Geschäft mit den Büchern für die ganz Kleinen und für die Kleinsten? Merkt man da auch jetzt so, die Parksaison beginnt und fragen die Eltern da auch schon mal nach einem Buch, das sie mit in den Park nehmen können oder das sie explizit mit an den See nehmen können?
Also was wir auf jeden Fall immer stark merken, ist die Urlaubssaison, weil das ist irgendwie immer der Anlass, sich neue Bücher zu besorgen, klar. Und ja, wie wetterfühlig ist es? Ich freue mich immer auf das Frühjahr. Ich glaube, unsere Kundschaft auch. Also man hat das Weihnachtsgeschäft irgendwie so verdaut und weit hinter sich. Und das Frühjahrsgeschäft und die Frühjahrstitel, die erscheinen, bringen irgendwie immer so einen neuen Wind rein. Und ich glaube, unsere Kundschaft belebt das auch, ja.
Gibt es eigentlich ein Alter, für das Sie am liebsten Bücher empfehlen?
Also ich persönlich sag eigentlich ganz gerne für mich, dass es alles so zwischen 2, 3 und 12 Jahren, finde ich irgendwie so.
recht große Altersspanne.
Ist eine recht große Altersspanne. Es sind natürlich sehr, sehr unterschiedliche Bücher dann auch. Aber ich habe auch in den letzten Jahren das Jugendbuch immer mehr für mich wieder entdeckt und mag eigentlich alles von 2 bis 18.
Schauen wir mal auf Ihre Empfehlung. Sie haben einen Titel mitgebracht. Ja, vielleicht kann man den mit in den Park nehmen. Sind nämlich Tiere, die man vielleicht im Park, wenn man Glück hat, mal antrifft. Regenwürmer nämlich. Das unglückliche Leben der Regenwürmer empfehlen Sie uns von Noemi Wohler. Sind die armen Tierchen echt so unglücklich, die Regenwürmer?
Zumindest behauptet das Buch das schon auf dem Titel. Und ja, wie Sie sagen, also wenn man den Regenwurm sehen möchte, dann müsste man auf jeden Fall bei Regen in den Park, denn das ist schon ein Dilemma der Regenwürmer. Sobald es regnet, drohen die zu ertrinken und müssen an die Erde. Und wenn die Sonne scheint, dann dürfen sie nicht an die Erde, weil sie austrocknen können. Das ist schon mal ein so ein Grunddilemma. Mhm. Und das Buch erzählt uns ganz viel über Regenwürmer, wie sie leben, wo sie leben, wie groß sie werden. Aber das nur am Anfang und dann macht das irgendwann einen Turn, denn es gibt ja diesen Mythos, dass Regenwürmer, wenn sie in der Mitte geteilt werden, weiterleben können. Und das greift dieses Buch auf und erzählt uns von diesen zwei Enden der Regenwürmer, wie sie miteinander leben, wie sie dann vollkommen albern zusammen in die Schule gehen und ins Museum, wie sie zusammen Auto fahren, sich nicht entscheiden können, in welche Richtung. Und dann regnet's und es blitzt und der Regenwurm fällt in Ohnmacht und er wacht auf und seine andere Hälfte fehlt. Und das ist das Lustige an diesem Buch und gleichzeitig das Tragische, denn da beginnt eigentlich das große Unglück des Regenwurms. Er hat wie so eine Selbsterkenntnis, wer bin ich jetzt eigentlich noch? Ich bin noch halb so groß, aber bin ich noch derselbe? Und stellt er sich so viele Fragen, die eigentlich für uns Erwachsene so lustig sind, aber auch für Kinder funktionieren. Was brauche ich denn, um ich zu sein? Kann ich einen Ersatz für meinen fehlenden Teil finden? Was ist eigentlich meine Funktion? Und wenn, was brauche ich, um ich zu sein? Und wer kann ich dann eigentlich noch sein? Und was brauche ich dazu? Und dann probiert er sich so aus als Kerze auf einem Kuchen, probiert sich aus als Schnürsenkel in einem Schuh und alle diese Dinge funktionieren nicht so richtig und das ist, glaube ich, diese Tragik und auch der Witz irgendwie in dem Buch und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Unglück, ja.
Ja, wir haben uns tatsächlich letztens erst in der Redaktion über so Bücher unterhalten, die sind ja eigentlich perfekt für die Ferien, die man an verschiedene Familienmitglieder weitergeben kann, ne? Die vielleicht erst die Kinder lesen, dann die Eltern. Ist das so ein All-Ager, dieses Buch?
Ja, also ich glaube wirklich, das Buch funktioniert ab 4 und das geht bestimmt. Also das interessiert auch die Großeltern noch.
Ende offen.
Jeder hat auch Geschichten zu Regenwürmern zu erzählen. Wir haben das Buch gerade in unserer Galerie als Ausstellung und erleben das jetzt jeden Tag, wie die Leute so auf Regenwürmer reagieren und dass es eigentlich ein großes Geheimnis gibt.
Ach, sehr gut. Über die unglücklichen Leben der Regenwürmer. Ein relativ kurzes, naturkundliches Traktat heißt dieses Buch von Noemi Wohler, aus dem Italienischen übersetzt von Alexandra Tietze-Grabeck und im Kunstmann Verlag ist dieses Buch erschienen. Ja, und Ihr nächster Titel, Herr Meyer, ich muss sagen, da spricht mich der Titel schon direkt an, Club der seltsamen Kinder. Ich möchte eigentlich sofort Mitglied werden. Will man das
ja,
in diesem Club?
Ja, möchte man. Das ist die Kunst des Buches. Ich habe mich ehrlich gesagt an dem Titel anfangs gestört, weil ich dachte jetzt, ich kenne noch keins dieser Kinder, aber durch den Titel weiß ich schon, dass die seltsam sind. Und was ist das eigentlich für ein Wort? Ja, also es klingt wie merkwürdig. Es ist so, als würden diese Kinder schon von vornherein ausgegrenzt sein durch ihre Seltsamkeit. Und das Buch erzählt uns aber aus 4 Kinderperspektiven erst einmal was über die Kinder selbst. Und wir dürfen die kennenlernen und uns ein eigenes Bild machen. Und ja, vielleicht sind sie seltsam, auf jeden Fall sind sie oft ziemlich alleine. Also wir haben Mila, die sich von so Naturbeobachtung faszinieren lässt, alles drumherum vergisst. Wir haben einen Jungen, der mit einer Beinfehlstellung durchs Leben geht und auf Krücken angewiesen ist. Wir haben eine übergewichtige Katka, die in ihrer Schule stark gemobbt wird. Und wir haben Peter, der unglaubliche Ängste hat, vor allem beim Einschlafen, dessen Gedanken sich verselbstständigen und der dann beschließt, ich will nicht mit auf Klassenfahrt, aber ich muss. Und dann kommen die Kinder aus Erwachsenenperspektive auf eine furchtbar dumme Idee. Nämlich wir 4, wir sind jetzt Freunde, wir sind eine Clique, wir hauen zusammen ab, damit Peter nicht auf Klassenfahrt muss. Und das Ziel ist ein verlassenes Feriendorf im Wald. Und die Kinder sind zwischen 8 und 12, schätze ich. Das ist natürlich keine gute Idee. Aber dadurch, dass wir uns so mit denen angefreundet haben, wünschen wir denen trotzdem irgendwie alles Gute dabei. Viel Erfolg. Aber genau, das kann nicht gut gehen.
Oh, aber ganz am Ende, also Sie können jetzt natürlich nicht spoilern, aber ganz am Ende ist, dann kriegen Sie dann doch noch die Kurve und es geht immerhin ganz okay aus, oder?
Es geht natürlich ganz okay aus. Also es gibt eigentlich keine super tragischen Kinderbücher, vor allem nicht für das Alter. Das Buch würde ich so ab 9 empfehlen. Das ist dann schon verträglich. Aber es bleibt auch vieles offen.
Na. Auch ja interessant, gerade für Kinder, dann kann man ein bisschen weiter rumspinnen selbst. Ne? Club der seltsamen Kinder war also diese Empfehlung von Petra Sukupova, ist aus dem Tschechischen übersetzt von Johanna Posse mit Illustrationen von Nikola Logosova und das ist im Verlag Jungbrunnen erschienen. Ja, und ihre dritte Empfehlung, Herr Meier, ich glaube, für die muss man schon ein bisschen älter sein. Da geht es unter anderem um psychische Erkrankungen. Von Annika Büsing ist das Buch. Was ist das Besondere an diesem Roman?
Das Besondere an dem Roman ist, dass diese psychische Erkrankung, die Sie erwähnen, erstmal gar nicht so präsent ist. Also es geht dabei um die Mutter, die getrennt von dem Vater lebt und es geht um Philipp vor allem, ein 17-jähriger Junge, der wird 18, der ist im Abi, sein Vater ist erfolgreicher Arzt. Also alles ist erstmal sehr gut zurechtgelegt für sein Leben. Ja, der kommt zurecht, wie der Titel schon sagt. Ja, dem kann eigentlich nicht so viel passieren, nur diese Mutter, die ist wie so eine Instabilität, die irgendwie immer lauert. Man weiß nie, wann sie kommt, was sie macht. Man weiß auch nicht genau, was sie hat. Das Buch macht da so ganz gut einen Bogen drum auch. Man erlebt nur ihr Verhalten. Aber eigentlich erlebt man vor allem diesen 17-jährigen Jungen, der irgendwie gelernt hat, im Leben sich immer wegzuducken und so nach Harmonie zu suchen und die Konflikte so zu scheuen. Das ist irgendwie seine Art, wie er zurechtkommt. Und das Buch gibt einfach durch seine Art, durch seine tolle Sprache und durch so Annika Büsings Talent, glaube ich, so einen tollen Blick hinter die Fassade. Das wirkt so echt und perfekt irgendwie. So, man denkt wirklich, diese Personen haben das so erlebt. Mhm. Diese Familien gibt es genauso. Und ich glaube, das Besondere, auch bei den Büchern davor von Annika Büsing, ist immer, dass sie eigentlich so das Große im Kleinen richtig gut darstellen kann. Und es nicht den großen Plot braucht, sondern das echte Leben, nenne ich es mal.
Ja, ja. Wir haben die anderen Bücher jetzt so mit so einer Altersempfehlung, mit so einer konkreten Zahl versehen gehabt. Können Sie das auch sagen für diesen Roman, wie alt man da vielleicht sein muss?
Ja, also im Jugendbuch ist immer schön, wenn die Kinder oder die Jugendlichen nicht viel älter sind als die Jugendlichen, die es lesen. Also würde ich sagen, es ist so ab 16. Aber ich will das Buch gar nicht nur als Jugendbuch eingrenzen. Also ich finde das... Ich hatte da große Freude dran und ich denke, jeder, der auch an Familienromanen interessiert ist, wird hier drin auch wirklich ein tolles Buch finden.
Und 16 ist ja dann vielleicht schon ein Alter, wo gar nicht mehr die Eltern unbedingt nur einkaufen gehen. Kommen da auch mal Jugendliche so selbst in ihre Buchhandlung und kaufen sich da selbst Bücher?
Das gibt es auf jeden Fall, ja. Wir haben auch einen Leseclub, ja, für Jüngere und für Ältere. Das heißt, da haben wir schon mal eine große Gruppe an Kindern, die sowieso ständig zu uns kommen, mit denen wir uns auch austauschen dürfen über die Bücher, die sich mit uns austauschen können und von uns Tipps kriegen. Und also bei uns im Kiez sind die Jugendlichen, die gerne lesen, glaube ich, alle häufig bei uns.
Also kann man auch mal, wenn man in Berlin ist, bei der Buchhandlung Krumulus vorbeischauen. Das waren jetzt für alle, die nicht in Berlin sind, die Buchtipps von Maximilian Meier. Ganz herzlichen Dank, Herr Meier.
Danke auch.